Herzlich willkommen bei Kleines Wunder, große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela Niedermeier-Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wir haben heute ein wichtiges und auch spannendes Thema vor uns. Eltern werden und Paar bleiben. Wie bleibt die Beziehung lebendig, wenn der Alltag mit Kindern das Leben verändert? Wir erkunden wertvolle Tipps, persönliche Erfahrungen und Expertinnenwissen, um die Partnerschaft auch in der aufregenden und manchmal herausfordernden Zeit der frühen Elternschaft zu stärken. Wir geben praktische Impulse mit auf den Weg vom Paar zum Elternsein. Diese Episode ist für alle Paare, die ihre Beziehung stärken und gut durch die Herausforderungen des Elternwerdens navigieren wollen.
Das ist ein großes Dilemma, dass der Wunsch, dieses sei doch so wie ich, dazu führt, dass er zum Kampf führt und dass er zu Konflikten führt, weil der andere sich dagegen wehrt. Und sich schon frühzeitig mit diesen Unterschieden anzuerkennen und das auch als eine Bereicherung zu betrachten, dass man unterschiedlich ist. Wenn man sich vorstellt, da ist ein Paar und da steht eine goldene Schale in der Mitte und jeder legt da seine Kompetenzen hinein. Und daraus leben sie ein interessantes Leben. Und es kann nicht die Lösung sein, dass der andere genauso ist wie ich. Wie langweilig wird das denn? Für die Kinder auch. Sie erleben dadurch, beim Vater läuft es so und bei der Mutter läuft es so. Und das wissen wir auch in der Entwicklungspsychologie der Kinder, wie wertvoll das ist, dass sie diese Unterschiedlichkeit erleben, weil sie dann schon früh lernen, zu adaptieren an unterschiedliche Kontexte.
Meine heutige Gesprächspartnerin ist Friederike von Tiedemann. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin mit über 30-jähriger Erfahrung in der Arbeit mit Paaren. Frau von Tiedemann bildet auch seit vielen Jahren Paartherapeuten und Paartherapeutinnen aus. Heute wird sie uns wertvolle Einblicke und Tipps geben, wie man die Balance zwischen Elternsein und Partnerschaft finden und bewahren kann. Liebe Frau von Tiedemann, wollen wir mal die Phase des Kinderwunsches eines Paares betrachten. Welche Tipps haben Sie denn als Paartherapeutin für diese Zeit?
Ich glaube, was ganz wichtig ist und Paare sich zu wenig überlegen aus meiner Perspektive, also es ist immer eine Perspektive einer Paartherapeutin, die natürlich mehr mit den Paaren zu tun hat, wo es misslingt oder wo es zu Konflikten kommt. Mhm. Aber wenn ich das zurückverfolge, dann haben diese Paare häufig zu wenig darüber gesprochen, welches Familienmodell sie leben wollen. Und Familienmodell heißt, ist es ein von der Rollenaufteilung so, einer bleibt zu Hause, ist es pari-pari, also beides für beide. So 3/4 der Paare wünschen sich das, aber das ist oft gar nicht möglich. Also das sind die Fragen, die sich Paare vorher stellen müssen. Und welche Stützsysteme haben wir, wenn wir ein beidseitiges, ebenbürtiges Familienmodell leben wollen, also Arbeit und Familie so aufzuteilen, dass es für beide eine gleichberechtigte Beteiligung gibt. Oder auch eben im anderen Fall, wie können wir als Paar uns entlasten? Es ist so, dass sich diese Überlegungen des Paares im Vorfeld, entweder finden sie zu wenig statt oder zu wenig konkret. Es ist zu wenig bewusst, wie bin ich geprägt? Was habe ich für ein Modell internalisiert? Das wirkt alles so progressiv, wenn man sich so zusammentut und plötzlich, schwupps, finden sich die Paare in ganz tradierten Geschlechtsrollenmustern wieder, nachdem das Kind auf der Welt ist. Und ich kenne ein Paar, da sagte der Mann, ja, da war das im ebenbürtig angelegt, beides Ärzte und die Trennung stand im Raum und die Begründung war, dass der Mann sagte, ja, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, hat er gesagt. Ich habe gedacht, du bleibst zu Hause und ich gehe weiter Karriere machen. Und das war für die Frau überhaupt nicht so. Sie hatten schlichtweg darüber nicht wirklich genau gesprochen. Mhm. Nie genau und ehrlich sich auch zugemutet, dass sie da unterschiedliche Vorstellungen haben. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dieser Austausch darüber, wie sieht es dann ganz konkret aus? Wer nimmt dann das Kind, wenn die Nachtdienste sind? Wie willst du das machen, wenn du dann aufstehen musst? Wie arrangieren wir das? Wie schaffe ich das denn noch, wenn ich Vollzeit weiter berufstätig arbeiten möchte? Also es möglichst konkret zu Ende zu denken. Es ist jetzt meine Wahrnehmung, dass das zu wenig geschieht und sehr hilfreich wäre, weil es sonst hinterher zu großen Enttäuschungen führt.
Ja, ganz bestimmt. In Ihrem Buch Leitsterne für Paare, da haben Sie auch beschrieben, dass es gut wäre, man würde Erzählabende machen und sich gegenseitig aus der eigenen Kindheit erzählen. So nach dem Motto, was man schön gefunden hat, was einem gefehlt hat und auch über das eigene Mutter- und Vaterbild. Was möchten wir denn eigentlich für Eltern sein für unser Kind, dass man über sowas spricht?
Ja, das stimmt. Das wäre mal ein Paarabend Deluxe, sage ich. Sich darüber mehr emotional auszutauschen auf der Ebene von so habe ich mich da gefühlt, so habe ich das erlebt, das hätte ich mir gewünscht, weil viele Sehnsüchte, die offen geblieben sind, die übertragen wir oft in unsere eigene Elternrolle und dann soll das da stattfinden. Und es gerät dann vielleicht in Kollision mit den Vorstellungen des Partners, der die gar nicht kennt, weil sie bis dahin unbewusst waren. Was ein guter Zugang übrigens ist, sind Fotoalben. Und was auch klar ist, es geht nicht immer nur um Mangel. Manchmal ist die Kindheit, das ist ja auch zunehmend der Fall, ganz vorzüglich gewesen. Alle Bedürfnisse wurden erfüllt rundum. Und das soll nahtlos weitergeführt werden. Also das Paradies soll nicht aufhören. Auch das bringt die Paare in eine unglaubliche Überforderung, weil sie oft dafür gar nicht ausgestattet sind, weil sie relativ krisenfrei groß geworden sind. Und die ersten Nächte, mein Mann ist auch Paartherapeut und hat viel mehr Paare als ich, weil ich mehr lehrend tätig bin, der kommt manchmal und sagt, meine Güte, da hat ein Paar dann meinetwegen eine Nacht nicht geschlafen oder mehrere und denkt an Trennung, weil sie meinen, der andere Partner lässt sie im Stich. Also da sind auch sehr idealistische Vorstellungen aus der Kindheit, die mit hineingetragen werden in den eigenen Lebensentwurf und der Partner kennt sie nicht oder ahnt nicht, was das konkret bedeutet. Ja, die Wäsche, jetzt hatte ich gerade ein Paar, da ist der Mann ganz verzweifelt, dass die Wäschekörbe herumstehen. Gut, die Frau ist berufstätig, sie sagt, das ist mir nicht so wichtig. Dann greife ich halt in die Wäschekörbe, ja, dann ist es halt nicht im Schrank. Und er ist aber eben mit Ordnung und Struktur groß geworden und will das unbedingt haben, ja. Und das ist ein Streitpunkt, der die beiden so distanziert, weil er sie dann abwertet, dass sie dann innerlich sich zurückzieht und es fast der Anfang vom Ende ist. Weil diese Vorstellungen, die wurden auch nie diskutiert. Sag mal, wie machen wir das eigentlich? Das heißt, ein Tabu, über das Thema Ordnung zum Beispiel zu sprechen, was ein großer Reibungspunkt sein könnte, wie in diesem Fall, das hatte ich gerade gestern.
Bestimmt. Ja, und auch wenn die Schwangerschaft unerwartet eintritt, dann kann man diese Gespräche sicher auch gut in der Schwangerschaft nachholen. Oft braucht es dafür sicher Mut, weil es am Anfang ungewohnt ist, über Dinge zu sprechen, die man normalerweise nicht ausspricht. Viele stehen vor der Herausforderung, diese Hürde zu überwinden. Wie Sie es als Tabu beschrieben haben, müssen wir plötzlich Worte finden für etwas, was tief in uns verborgen ist und vielleicht auch automatisch ablief.
Ja, das ist Scham. Es ist aber auch eine Vorstellung, glaube ich, von das ist doch Vergangenheit und das ist doch vorbei. Also für manche ist die Kindheit auch schlimm gewesen und dann soll sie doch bitte schön vorbei sein. Also ich schaue da nicht mehr hin, weil das ist doch eh vorbei, so ungefähr. Ich bin doch jetzt hier ein anderer. Das ist auch noch eine Hypothese, die ich habe. Also diese Symbiose im Sinne von keine zu großen Differenzen zu haben, weil jede Form des Unterschiedes, da bist du anders als ich, die bedroht die Liebe. Also versucht man das auch zu vermeiden und einigt sich auf den gemeinsamen Nenner, der möglichst keine Reibung oder Störung erzeugt, weil der andere da anders ist und anders geprägt ist. Also das, die Andersartigkeit des anderen, die kommt ja dadurch, dass man Eltern wird, unglaublich an die Oberfläche. Das schafft ja auch viele Schwierigkeiten. Und diese Andersartigkeit im Vorfeld schon zu erforschen und den Mut aufzubringen, sich zu zeigen, das ist sicher auch ein großer Schritt der persönlichen Reife, das machen zu können und auszuhalten, die Spannung, die dabei entsteht, dass wir in diesem Punkt unterschiedlich sind.
Genau. Und da geht es ja oft um ganz alltägliche Fragen, wie zum Beispiel, soll das Baby mit uns im Bett schlafen oder nicht? Da ist es wichtig, sich im Vorfeld über solche Dinge abzustimmen. Welche Vorstellungen habe ich dazu? Was ist uns gemeinsam als Paar wichtig?
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, gut, dass Sie das sagen. Welchen Einfluss möchte ich auf die Entwicklung meines Kindes nehmen? Aber diese Sehnsucht ja auch etwas weiterzugeben und also mir ist wichtig, dass mein Kind, weil ich nicht höflich ist und guten Tag und auf Wiedersehen sagt und bitte und danke und dem anderen ist das nicht so wichtig. Also diese Werte, die kommen ja plötzlich auch an die Oberfläche und schaffen Konflikte, weil sie eben auch da eine unterschiedliche Wertevorstellung haben, was zu sein hat und was nicht. Man ist einfach nicht in der Kommunikation vorher platziert worden. Und da kommt es auch darauf an, dass man die Unterschiedlichkeit, und das ist mir ein wichtiger Punkt, anerkennt. Dass man sagt, aha, das ist etwas, da sind wir beide miteinander verbunden, das sehen wir gleich. Und da ist etwas, das sehe ich so oder da bin ich so. Und da bist du anders und das anerkenne ich. Wenn ich das nämlich nicht tue und versuche, sei doch bitte so wie ich und denke so wie ich über die Erziehung des Kindes oder die Vorstellung, teile sie so wie ich, dann fängt der Kampf an. Und dieses mit dem Finger auf den anderen zeigen, sei anders, das ist auch der Anfang vom Ende einer guten Beziehung, weil wir wollen in einer Partnerschaft so, wie wir sind, sein dürfen. Wir müssen uns ja schon im Leben ständig an alles Mögliche anpassen und Erwartungen erfüllen. Aber daheim in der Liebesinsel, da will ich ja nicht auch noch in irgendeiner Rolle sein müssen und Zugeständnisse machen. Und das ist ein großes Dilemma, dass der Wunsch, dieses sei doch so wie ich, dazu führt, dass er zum Kampf führt und dass er zu Konflikten führt, weil der andere sich dagegen wehrt. Und sich schon frühzeitig mit diesen Unterschieden anzuerkennen und das ja auch als eine Bereicherung zu betrachten, dass man unterschiedlich ist. Wenn man sich vorstellt, da ist ein Paar und da steht eine goldene Schale in der Mitte und jeder legt da seine Kompetenzen hinein. Und daraus leben sie ein interessantes Leben. Und es kann nicht die Lösung sein, dass der andere genauso ist wie ich. Wie langweilig wäre das denn? Für die Kinder auch. Sie erleben dadurch, beim Vater läuft es so und bei der Mutter läuft es so. Und das wissen wir auch in der Entwicklungspsychologie der Kinder, wie wertvoll das ist, dass sie diese Unterschiedlichkeit erleben, weil sie dann schon früh lernen, zu adaptieren an unterschiedliche Kontexte.
Da fand ich die Idee mit den Fotoalben vorher wirklich schön, dass man über unterschiedliche Vorstellungen ins Gespräch kommt.
Ja, die Bilder, die helfen natürlich, sich auch ein bisschen emotional hineinzuversetzen, wie habe ich mich damals gefühlt. Ja. Ja, meine Eltern, die waren irgendwie beide berufstätig und immer weg und ich möchte das für meine Kinder nicht. Ja. Dann kommt da eben einfach aus dieser Erfahrung auch ein starker Wunsch, der sehr dringlich ist und den der Partner dann besser verstehen kann, weil er emotional es besser nachvollziehen kann. Im Kopf weiß der Partner vielleicht längst, dass das so war, aber diese emotionale Nachvollziehen hilft, dass er mit Mitgefühl und Empathie tiefer versteht, warum das dem anderen wichtig ist. Natürlich geht es auch darum, das zu relativieren, dass man seine eigenen Wunden aus der eigenen Kindheit nicht mit den eigenen Kindern heilen soll. Das ist bekannt, weil man dann meistens überkompensiert und dann die nächste Belastung entsteht, wenn man das übertreibt. Ja. Da muss man sich natürlich auch nochmal mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen und auch verabschieden, was schmerzlich war und Frieden machen und schauen, dass man das nicht zu stark in die eigene Restfamiliensituation hineinschleppt und damit den Partner auch überfordert, weil es zu rigide ist, weil es zu wenig Flexibilität zulässt. Aber die Kenntnis darüber, die ist natürlich erst einmal der Grundbaustein, sage ich mal, für so einen Prozess der Integration. Ja.
Ja, das stimmt. Wenn wir uns konkret die Zeit der Schwangerschaft anschauen, bringt das durch die körperlichen und auch hormonellen Veränderungen der Frau schon ganz große Herausforderungen für die Beziehung mit sich. Jede Schwangerschaft ist individuell und im ersten Trimester, da kann doch von ständiger Müdigkeit bis zu extremem Erbrechen vieles dabei sein. Für den Partner ist es dann oft schwierig, die Partnerin in diesem veränderten Zustand zu erleben.
Das ist so. Und diese Veränderung, die wird aus meiner Erfahrung auch in den meisten Fällen sehr empathisch mitgetragen von den Männern, weil es eine absehbare Zeit ist. Und ich glaube, dass da natürlich für das Paarsystem schon eine Belastung entsteht, weil die Sexualität oft mit betroffen ist oder man kann nicht so entspannt zusammen sein, weil wenn der Partner Beschwerden hat, dann belastet mich das eben auch. Wenn meine Partnerin ein Problem hat, habe ich auch ein Problem. Also das kann zum einen sowas wie Verbundenheit schaffen, dass man das gemeinsam trägt, Aber das kann natürlich, je nachdem, wie das Stresslevel ist, was immer grundsätzlich übrigens ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie Partnerschaft gelingt. Ist das Stresslevel sowieso schon angehoben, dann ist das natürlich besonders schlecht zu kompensieren. Also auch in dieser Zeit schon als Partner zu schauen, dass ich mich an der Arbeit ein bisschen zurücknehme und mir nicht die riesigen Projekte auflade, weil das ist die Gefahr nach dem Motto, handel du mal so deine Beschwerden ab, ich gehe mal in was anderes, weil gerade Partnerschaft nicht so gut läuft. Und da kann es schon zur ersten Distanzierung kommen und Frauen fühlen sich da im Stich gelassen. Das ist eine Option. Oder wie ich es vorher andeutete, man verbündet sich und sagt, Mensch, das ist eine schwierige Zeit, ich nehme dir dies und jenes vielleicht ab oder ich übernehme ein bisschen was. Da gibt es ja auch manchmal schon ein Zusammenleben, wenn das der Fall ist. Jedenfalls ist es so, dass man die Partnerin da entlastet und es ist so ein bisschen wie eine Prüfung, habe ich immer den Eindruck, wie sehr ist der Partner an meiner Seite? Also ich glaube, dass Männer auch eine Anleitung brauchen. Also man kann nicht erwarten, dass die das irgendwie intuitiv alles hinkriegen, weil die Modelle da oft fehlen. Also wie, und ich glaube, da ist auch das Gespräch so wichtig, dass die Frauen, die wissen ja auch nicht, was mit ihnen los ist und müssen sagen, was sie brauchen. Und diese grundsätzliche Vorstellung, wenn man verliebt ist, dann muss der andere doch spüren, was ich brauche, ist ja auch eine große Illusion. Das Erwachsenwerden hat auch damit zu tun, dass ich fähig bin, meine Bedürfnisse so zu formulieren, dass der andere sie versteht. Und wir Frauen neigen dazu, Andeutungen zu machen. Wir sagen zum Beispiel, ach, mir geht's nicht gut. Und eigentlich wollen sie sagen, du kannst du mir einen Tee bringen, mir die Füße massieren und eine Wärmflasche machen. Ja? Mhm. So implizit. Du musst doch wissen, was ich brauche. Also wärst du so nett und legst mir hier eine Decke her oder kommst du noch einmal und setzt dich zu, einfach nur zu mir und hältst meine Hand, das wäre schon wunderbar. Und Männer haben einen Vorteil, wenn sie auch vielleicht dann fragen, was kann ich für dich tun, anstatt von sich aus Lösungen zu produzieren. Das sind so die beiden heißen Tipps, sage ich immer. Frauen, klare Gebrauchsanweisung, Männer fragen, was brauchst du von mir? Das ist auch eine große Entlastung, denn dann wird es klarer. Und dann schafft es auch und hält es auch die Verbindung zwischen den beiden. Sonst wandern Männer ab in ihre Welt, sagen, mach du deine Schwangerschaft und bei der Geburt bin ich dann wieder da. Also jetzt überzogen dargestellt. Mhm. Wenn ich Paare berate, die eben auch mit Konflikten zu mir kommen im dritten Lebensquartal, in der Nachfamilienphase, da geht es oft noch einmal darum, alte Verletzungen aus der Paargeschichte anzuschauen. Und da sind die meisten und schwersten Verletzungen immer rund um die Geburt. Mhm. Und sie berichten darüber, als sei es gestern gewesen. Und dann hast du diese Sitzung da wahrgenommen und hast mich da allein gelassen. Und weil diese Absprachen nicht stattgefunden haben. Und das ist jahrzehntelang wie ein Dorn in der Seele, der von unten her die Partnerschaftskonflikte befeuert.
Da fällt mir der Begriff Mothering the Mother, also das Bemuttern der Mutter ein. Aus der Bindungsforschung weiß man ja, wie wichtig es ist, dass die werdende Mutter das Gefühl hat, dass sie unterstützt wird.
Ja, und es ist irgendwie, wenn man das ein bisschen mit dem Helikopter mal, wenn wir mal alle nach oben fahren und von oben auf diese Situationen schauen, dann ist das irgendwie auch eine gewisse Gemeinheit, sage ich mal, den Paaren, von denen ich vorhin sprach, denen das zuzumuten, dass sie das alles alleine wuppen müssen. Die Frauen waren immer in Gemeinschaften auch früher eingebettet und haben diese Fürsorgeleistung aus der Gemeinschaft von Frauen beispielsweise auch erfahren. Und also dieses Eingebettetsein in so ein Schutzraum, ja, das ist einfach nicht da, obwohl wir natürlich schon gesetzgeberisch da einiges unternommen haben, aber emotional ist das nicht da und das sollen dann eben die Partner leisten und ich finde das auch eine Überforderung für die Partner, weil die sind hormonell, sind die ja teilweise mit überströmt mit Oxytocin, wie man heute weiß, aber nicht so stark. Sie können soziale Signale nicht so gut scannen aus gleichen Gründen, weil das die weibliche Hormonsituation, das Gehirn dazu viel besser befähigt. Wir wissen beispielsweise, wenn Männer nach der Geburt ganz viel mit dem Neugeborenen in Kontakt sind, dann entwickelt sich im Gehirn eine deutliche Nachholprozess, eine Anreicherung von Oxytocin, diesem Bindungshormon, das sie befähigt, auch soziale Signale besser zu scannen. Also besser zu scannen, was das Kind braucht, die Signale besser zu deuten, ist auch damit verbunden. Und da das eben die Frau diesen Vorschuss hat durch die Schwangerschaft, wird ja nach der Geburt dann immer gesagt, nimm du das Kind, du kannst das besser. Und so distanziert sich das immer weiter. Aber wenn Männer früh diesen Umgang haben, dazu müssten sie allerdings auch die Gelegenheit und die Zeit haben oder sich nehmen, dann gibt es da einen erstaunlichen neurophysiologischen Angleichungsprozess, der dazu führt, dass die Wettbewerbs- und Konkurrenzorientierung zum Beispiel abnimmt. Also ich will sagen, dass diese Umgebungen, in denen die Bemutterung der Mutter leichter möglich ist, sich die Frau dann auch schaffen muss und suchen muss und ganz aktiv, weil sie von alleine nicht hergestellt werden.
Sich diese Inseln schaffen, in denen ich innehalten kann und mich auf das Baby freuen und auch in Verbindung gehen, das ist eine schöne und wichtige Sache in der Schwangerschaft.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich bin ja auch spät schwanger geworden. Da weiß ich noch, mein Mann hat dann so ein Hörrohr von der Hebamme gekriegt. Dann hat er mit dem Hörrohr einfach sich mit unserem Sohn unterhalten abends. Ja. Die haben auch eine ganz enge Verbindung. Und es ist ein gut bevatertes Kind, muss ich sagen, von Anfang an. Und das werde ich nie vergessen, was für eine tolle Idee von der Hebamme, dieses Hörrohr ihm zu geben.
Das ist voll schön. Wenn wir jetzt zur Zeit rund um die Geburt schauen, das ist ein wichtiger Lebensübergang, an dem wir auch lernen können, wie in einem Buch geschrieben steht, den Geburtsvorbereitungskurs zu belegen, bedeutet ja auch nicht, dass die Geburt nicht anstrengend wird. Also auch wenn man sich auf die Zeit mit dem Kind vorbereitet, kann es in der Beziehung ordentlich ruckeln.
Genau, alles mögliche Dritte kann in das Leben eines Paares eintreten, was das Paar zu einer Entwicklung herausfordert. Plötzliche Arbeitslosigkeit, eine plötzliche eintretende Krankheit oder eine plötzliche Umzug oder eine plötzliche Erbschaft oder eine Charaktereigenschaft des Partners. Also etwas Drittes, mit dem das Paar sich auseinandersetzen muss. Und die Frage steht immer im Raum, wächst es daran oder zerbricht es daran? Also schafft es das Paar angesichts dessen, dass das jetzt ein ganz physisch reales Drittes hineintritt, was übrigens wichtig ist. Das Paar schaut sich erst an und dann schaut es gemeinsam auf etwas Drittes. Es gibt eine innewohnende Tendenz, dass das Paar irgendwann, wenn es sich lange genug angeschaut hat, die Tendenz hat, gemeinsam auf etwas Drittes zu schauen.
Sie haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auszusprechen, was man sich vom Partner, von der Partnerin wünscht, dass es für die weitere Paarbeziehung wichtig ist, dass rund um die Geburt achtsam mit der gemeinsamen Zeit umgegangen wird und die emotionale und physische Anwesenheit des Partners eine wichtige Kraftquelle ist. Was auch so hilfreich für diese Zeit von Geburt und Wochenbett ist, dass man sich vorher gut organisiert, dass man schaut, wer hilft uns dann, wer kocht mal was Warmes für uns. Wie schützen wir uns vor zu viel Besuch oder wie wollen wir das mit dem Besuch überhaupt machen?
Das ist auch ein guter Punkt, diese Besuchswelle. Das ist schön scheußlich, sage ich immer, gell? Und das zu dosieren, es ist so ein ätherischer Moment, so eine Atmosphäre von, ich sage immer so Himmelsluft, ja? Es ist auch das erste Kind, das hat man sowieso nur ein einziges Mal im Leben. Beim zweiten Kind tobt er ja schon eins herum, da ist die Atmosphäre schon ganz anders. Also das hat so etwas fast Spirituelles und was so ganz Feines. Da sind Reize auch sehr viel gravierender, schädigend. Und das zu beachten und zu schützen und zu dosieren und sich am Anfang zu überlegen, welche Botschaft geben wir an unsere Freunde heraus in Bezug auf Besuch zum Beispiel, in Bezug auf Geschenke, in Bezug auf Sonstiges. Und wo holen wir uns vielleicht auch die passenden Menschen in die Wohnung, die uns gut tun, ja, die nicht zusätzlich anstrengend sind. Da ist vielleicht jemand, der ganz vorzüglich kochen kann, aber der redet so viel, ja.
Genau. Ja, diese besondere und herausfordernde Zeit vom Wochenbett so gestalten, dass wir uns auch wirklich wohlfühlen und gleichzeitig die nötige Ruhe für uns und für das Neugeborene da ist. Denn in dieser Zeit muss das Paar viel leisten, leidet unter Schlafmangel und so weiter.
Ja, also ich kann nicht mal in Ruhe duschen gehen, wobei wenn es ganz neugeboren ist, geht es ja noch. Aber die Phase danach, die bekommt ja erst noch, wo das Kind einen keine Sekunde alleine lässt und man nicht mal allein auf die Toilette gehen kann oder in die Badewanne. Das ist schon eine sehr anstrengende Zeit. Da muss man wirklich schauen, wie man sich auch einander Schutzräume gibt und abgibt. So, und jetzt schläfst du mal durch und ich nehme das Kind. Das ist ja der Wahnsinn, dass das nur zwei dann sind.
Ja, und schon bald, wenn der Partner dann wieder arbeiten geht, dann ist die Frau auch isoliert und alleine damit.
Also ich sage das mal so ungeniert. eigentlich ist das wirklich unmenschlich, weil das Gehirn des Menschen ist auf gelingende Beziehung angelegt, auf Resonanz und nicht auf Einsamkeit. Es ist ein Social Brain, was wir haben. Es ist auf Beziehung angelegt und nicht auf Isolation. Und die Frauen sitzen plötzlich dann in einer schönen Wohnung, wenn es vielleicht hingehauen hat, oder sogar in einem fertig gebauten Haus. Die sitzen dann da und schauen auf die tolle Terrasse, die vielleicht dann fast fertig ist, und sitzen da mit ihrem Baby ganz allein. Und das ist halt einfach eine Katastrophe. Und Frauen waren vorher mitten im Leben. Ich meine, die waren mitten im Berufsleben. Die waren den ganzen Tag mit Resonanz und Austausch und mit Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und ich weiß nicht, die hatten abends ein Gefühl von, das war mein Tag. Und jetzt sitzen sie da so, ja. Und das ist wirklich diese Stille und Einsamkeit, die für viele Frauen sehr schwer auszuhalten ist und eigentlich in dem Sinne auch eine Zumutung ist. Und das, was Sie sagen, natürlich auch, wenn es Unterstützung braucht, das alles alleine zu managen, das ist natürlich auch für viele Frauen einfach nicht schön. Ja? Das wäre viel schöner, es gäbe da einfach jemand, der da mitmacht. Ja, ja, also das Eingebettetsein, das ist in einem sozialen Kontext, das ist für uns Menschen hochrelevant. Das fehlt dann, weil irgendwann fängt die Arbeit wieder an, irgendwann ist Elternzeit vorbei. Und dann geht's wieder los. Ja.
Das stimmt. Und auch als Partner muss man sich bewusst sein, dass die veränderte Lebenssituation Stress auslösen kann, wenn man plötzlich mit dem Baby zu Hause sitzt, wie Sie es beschrieben haben, während man vorher voll im Berufsleben stand. Da prallen dann die verschiedenen Welten aufeinander, wenn der Partner nach Hause kommt.
Also der Mann kommt nach Hause und hat eigentlich eine Sehnsucht nach Erholung und Regeneration und kriegt als erstes das Kind, das meistens um die Uhrzeit nicht mehr so gut gelaunt ist, in die Hand gedrückt. Und die Frau, die den ganzen Tag erhofft, dass der heimkommt, endlich, möglichst frühzeitig heimkommt, damit sie das Kind auch abgeben kann, erlebt, dass sie es nicht wirklich an einen Partner geben kann, der dann präsent ist und da ist, weil er eigentlich erschöpft ist. Und der Mann erhofft sich eine Frau, die sich auf ihn freut, und beide stoßen in dem Moment aufeinander, wo der Stresspegel eigentlich am höchsten ist. Und das führt zu Missverständnis und Kommunikation, die eben nicht mehr wohlwollend ist und die Bedürfnisse des anderen nicht mehr berücksichtigt. Und für diese Situation rate ich immer, ein sogenanntes Re-Entry-Ritual zu vereinbaren von mindestens 20, 30 Minuten. Das ist der Partner, der arbeitet, das ist ja nicht immer der Mann. Also ich habe das bei mir selber umgekehrt erlebt. Ich war da draußen in der Welt, kam heim und ich habe mich so einfühlen können in die Männer, wie es ist. Man kommt über die Türschwelle, hat die Tasche noch nicht abgestellt, noch nicht die Hände gewaschen und hat schon das Kind auf dem Arm. Und da konnte ich mich so gut immer wieder einfühlen, wie das Männern gehen muss, wenn diese Pause dazwischen nicht da ist. Also dieses Reentry bedeutet, ich habe noch 20 Minuten Zeit, um anzukommen, vielleicht mich umzuziehen, vielleicht zu duschen, vielleicht einen Gang durch den Garten, ein bisschen runterzukommen, und dann bin ich präsenter Partner. Also so eine Schleusenzeit, die empfehle ich Paaren sehr, weil genau in diesem Moment, wo der Stresspegel so hoch ist, die Kommunikation oft eskaliert und dann der ganze Abend im Eimer ist. Mhm. Weil ein Gehirn, das unter Stress steht, hat das Großhirn abgeschaltet und kann nur noch kämpfen, flüchten oder einfrieren. Also da sind wir nicht mehr fähig zuzuhören, uns in die Schuhe des anderen zu stellen, geschweige denn irgendwie sonst empathisch zu sein. Und all das bräuchte es eigentlich. Ich empfehle Paaren auch, ein Energiebarometer zu basteln, in so einen Styroporklotz zu nehmen, den man manchmal übrig hat von Verpackungen, mit einem Eddingstift eine Skala draufmalen von 1 bis 10 und das zweimal und das in den Eingang hängen und mit zwei Nadeln anpieksen, wie viel Energie habe ich eigentlich noch, ja. Also 0 heißt gar nichts und 10 ganz viel. Oder man kann die Skala auch umdrehen. Wie hoch ist gerade meine Belastung? Und alles, was über 5 ist, bedeutet jetzt kein Gespräch mit mir führen und keine Probleme mit mir wälzen, die tagsüber aufgekommen sind. Es sind so kleine Tricks, also eigentlich eine Prävention, dass es nicht zu dysfunktionaler Interaktion kommt und die Paare sich verletzen und emotional distanzieren dadurch. Ja. Und sie sind beide einfach überfordert. Ich sage Paaren dann auch immer, wissen Sie, was Sie da leisten, ist eine unfassbare Leistung. Eigentlich ist es nicht machbar. Und es ist gemein, dass man sie so alleine lässt. Da sie einfach nicht mehr jedes Hobby ausführen können, dass sie reduzieren müssen, um ihre Kräfte zu sammeln, dass sie dem Arbeitgeber gegenübertreten sagen, und ich gehe jetzt, weil ich will mein Kind gern noch erleben. Also, dass sie Grenzen setzen, dass sie sich gegenseitig auch anerkennen, dass es eine schwierige Phase ist, wo man nur durchhält, wenn man kooperiert und wenn man Abstriche macht und weg von der Perfektion. Das ist was ganz Wichtiges. Und auch, dass man so etwas wie Ausgleich schafft. Also ich habe jetzt eine ganze Weile überhaupt nicht an deiner Seite sein können, weil ich hatte ein Projekt und du musstest das alleine stemmen und als Ausgleich ermöglicht dir, dass du das Wochenende verbringst, da und da oder wir zusammen. Also auch da real für Ausgleich zu sorgen und nicht zu sagen, das ist alles selbstverständlich. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass Paare sich in diesem ganzen Chaos, sag ich mal, von Wäschebergen und zugestellten Spüle und überhäuften Küche und weiß ich nicht, zwischendrin einfach umarmen, dass sie mittendrin im Floh sich einfach umarmen und tief durchatmen und sich ins Ohr flüstern, danke, dass du das alles so machst. Ja. Und diese kleinen Mini-Momente der Begegnung, wo sie sich anschauen, die tragen dann so, es ist wie so ein Netz, ja, was sich dann bildet, weil die großen Wellness-Urlaube, die kann man in dieser Kleinkindphase und Nachgeburtsphase eben, hat man nicht so eben zur Verfügung, man muss ja irgendwie den Alltag schaffen. Und diese kleinen Begegnungen, da diese Juwelensteine fallen zu lassen in diesem Chaos, das ist so wichtig.
Ja, und dieses Wohlwollen und Anerkennen, was die und der andere leistet und auch auf was die und der andere verzichtet.
Das ist übrigens ja auch ein Streitpunkt bei Paaren in dieser Phase. Du hast mehr Zeit als ich, mehr Ich-Zeit, ja. Me-Time, ja, heißt das ja jetzt modern. Also darüber zu streiten, wer irgendwelche Vorteile hat. Was bringt das denn? Man müsste es umdrehen und anerkennen, dass da jemand einen Verzicht leistet, genau wie Sie das richtig sagen. Oder anerkennen, dass jemand ein Hobby reduziert oder gar aufgibt. Ja. Also sehr zeitaufwendige Hobbys, die müssen einfach Pause machen oder Vereinstätigkeiten. Ja, ich habe doch immer beim Fußballspiel am Wochenende mitgeholfen und die Bänke auf und die Zelte aufgebaut. Ja, stimmt, aber jetzt ist eine Phase, das ist eine Ausnahmezeit. Das ist nicht irgendwie normal, das glaubt man ja. Es ist überhaupt nicht normal, das ist eine völlige abnormale Ausnahmezeit. Und da brauche ich die Energie, um endlich zu Hause mal klar Schiff zu machen oder mal mit meiner Familie einen Spaziergang hinzukriegen oder ich weiß nicht.
Also ist es wichtig, aus dieser Diskussion, wer verzichtet mehr oder wer macht mehr, auszusteigen.
Ja, also man muss wirklich auch fünfe gerade sein lassen. Diese Großzügigkeit bedeutet auch, diese Idee einer Gerechtigkeit aufzugeben. Die gibt's übrigens sowieso nicht. Es gibt nicht eine, es gibt ganz viele Gerechtigkeitsvorstellungen. Aber so im Groben müsste Geben und Nehmen stimmen. Aber ich fange doch nicht an zu zählen, wie oft ich das Kind gewickelt habe und wie oft ich gespült und wie oft ich aufgeräumt habe. Wenn das mal machen, und das machen manche, dann ist das der Anfang vom Ende, meiner Ansicht nach. Es ist eben keine Geschäftsbeziehung. Ich gebe aus Liebe. Ja. Und ich habe nicht den Anspruch, Gleichwertiges zurückzuverlangen. Der andere gibt auch aus Liebe. Das ist der Unterschied zu einer Geschäftsbeziehung. Ja. Es ist einfach der Liebescode. Und der Liebescode bedeutet, ich tue das einfach aus Liebe. Ja. Und im Groben, wenn der andere das auch so empfindet, gleicht es sich am Ende aus. Jeder gibt in diese goldene Schale hinein, was er geben kann. Und wie gesagt, die Kompetenzen sind unterschiedlich verteilt. Ich kann nicht verlangen, dass der andere genauso gut die Kindergeburtstage managt. Und wenn er es anders macht, dann muss ich ihm auch zugestehen, dass er seine Art, es zu machen, macht. Und das schadet dem Kind überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wie ich vorhin sagte, bereichert das Spektrum des Kindes. Ja. Diese wohlwollende Großzügigkeit, ich mach's auf meine Weise. Wenn dann mal die Zähne einmal nicht geputzt werden, dann fallen nicht gleich alle Zähne aus. Und daraus so ein Riesendrama zu machen, das belastet das Kind viel mehr. Die Atmosphäre, die das Kind eingeatmet hat, und kleine Kinder atmen Atmosphären ein, die sind viel relevanter für die Entwicklung des Kindes als ein aufgeräumter Tisch oder abgeräumter Tisch oder ein aufgeräumter Schrank oder ein aufgeräumtes Kinderzimmer. Das, wenn Sie sich erinnern an Ihre eigene Kindheit, werden Sie nicht erinnern, wie aufgeräumt das war, sondern wie war die Atmosphäre zwischen Ihren Eltern? Welche Luft war da? War die belastet und giftig und konfliktreich oder war sie freudvoll und leicht und wohlwollend? Das ist das, was das Kind inhaliert.
Und das ermutigt eigentlich auch, die Energie da hineinzustecken, dass wir mit uns selber großzügig sind und miteinander großzügig sind, damit diese Atmosphäre auch stimmt.
Ja, und freundlich. Ich glaube, man muss auch mit sich selbst freundlich sprechen, weil viele machen sich auch selbst dann klein, dass sie das oder das an Ansprüchen, das sie innerlich haben, nicht schaffen. Ja? Also die haben schon eine Welt, in der alles so propagiert wird, dass es perfekt sein soll. Und das Problem ist, dass wir dem nicht gerecht werden können. Und das ist eben auch ein Werbetrick. Ja? Gucken Sie sich mal um, ist es immer alles sauber, ist immer alles geordnet, ist immer alles, sind gut drauf und sind immer alle gesund und ist immer alles herrlich. Das ist ja eine permanente Gehirnwäsche, in der wir sind. Wie soll ich denn mich davon distanzieren? Wie soll ich denn diese Diskrepanz dann halt nicht bewerten? Und das ist eine hohe Kunst, sich davon abzugrenzen und sagen, das ist meine Welt und für mich war das ein guter Tag, weil es gab diesen und diesen und diesen schönen Moment. Da saßen wir zusammen und haben gelacht, haben wir den Ball hin und her gerollt und die Kleine hat gejauchzt. Oder sich darauf mit der Aufmerksamkeit zu lenken und sich selbst auch zu verzeihen, dass man die To-Do-Liste, die man sich morgens geschrieben hat, abends nicht erfüllt hat. Ich muss abends die Blüten einsammeln, die tagsüber mir begegnet sind. Und wenn es nur ein schönes, freundliches Wort war oder ein Lächeln meines Partners oder ein Moment, wo das Kind mich angestrahlt hat oder wo ein netter Anruf kam oder so. Also wir müssen die Aufmerksamkeit unbedingt auf das richten, was gelungen ist. Ja. Und dieses Freundlichsein mit sich, ja, mit sich selbst freundlich zu sprechen, dann erst kann ich ja auch mit anderen freundlich sein. Sonst übertragen wir den eigenen Frust immer an den Partnern.
Freundlich mit sich selbst sein und auf die gelungenen und die schönen Momente schauen.
Ja, bei allem muss man ja sagen, dass man doch Paare, wenn man die fragt, Eltern, wenn man sie befragt, dass sie sagen, bei allem ist es doch trotzdem ein Geschenk, dass wir dieses Kind haben oder mit beteiligt sein können an der Entwicklung eines Kindes, das jeden Tag ja was Neues hervorbringt. Das ist ja das Berührende. Und dass da so ein kleines Wesen ist, das auch Ausdruck unserer Liebe ist. Und dass es auch damit einhergeht, dass wir, ja, immer wieder sehr stark an unserer eigenen Entwicklung herausgefordert werden. Kaum ein Wesen bringt uns so an unsere Grenzen wie Kinder und fordert uns so dermaßen heraus, mit unseren wunden Punkten umzugehen wie Kinder. Wenn sie die Entwicklung weiterverfolgen, in der Pubertät wird es ja dann noch gravierender. Die wissen ja haargenau und auch vorher schon, an welchen Punkten sie uns zum Wahnsinn treiben, ja, ungefähr. Ich wollte noch einen konkreten Punkt ergänzen vorhin, das habe ich vergessen, ist mir noch sehr wichtig. Und zwar, dass es Paaren auch wichtig ist, zu empfehlen, eine sogenannte Escape-Zeit zu geben, so heißt es modernerweise, nämlich, dass sie sich tatsächlich ein Zimmerchen mieten um die Ecke mal und dass das Kind tatsächlich behütet werden kann von jemand anderem, dass die mal aussteigen aus diesem ganzen Windel, Babybrei, Sumpf und zu zweit als Paar sich in einem Hotel einmieten. Und das muss kein teures sein, wenn das Geld nicht so oben aufliegt. Aber können auch zusammen zelten gehen, ist egal. Aber dass sie zu zweit ein Wochenende haben, wo sie aussteigen. Ich habe erlebt, wie sehr solche Aktionen über Monate dann wieder helfen, dass das Paar wieder kooperiert und davon zehrt. Und die in Aussichtstellung übrigens, dass so etwas geschieht, ist auch ganz fantastisch. Also die Vorfreude, hat auch die Forschung belegt, ist die größte Freude, also stärker als das eigene Selbst. Also so etwas zu planen und eben in den Alltag einzuplanen, das kann ich auch nur noch ganz als einen heißen Tipp weitergeben. Da höre ich immer wieder von Paaren, wie sehr das den Akku ausfüllt, den Liebesakku und das emotionale Paarleben als Mann und Frau sich wieder zu erleben, auch wieder auffrischt. Und das ist eine gute, gute Form, ja, das Fundament zu stärken. Ja.
Und auch mal für ein paar Stunden nicht mit einem Auge und einem Ohr ständig beim Kind sein zu müssen.
Ja, wieder Auge und Ohr für den anderen zu haben. Das haben die ja über Jahre verlernt.
Wir haben jetzt die ganze Bandbreite an Zeit abgedeckt. Vom Wunsch, wir wollen Eltern werden, über die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett und das Leben mit dem größer werdenden Kind. Die Herausforderungen, die sind etwas, woran wir als Paar wachsen können. Das haben Sie mehrfach erwähnt.
Ja, das sehe ich auch so, weil wir lernen ja auch nicht bei Windstille segeln. Also ich glaube, dass genau durch das gemeinsam etwas durchgestanden zu haben, und da gehören auch diese Kleinkindphase ganz klar dazu. Das Leben hat ja noch mehr manchmal, was wir durchzustehen haben. Aber wenn wir mal da bleiben, dann ist es schon auch etwas, was die Paarbindung sehr stärkt und vertieft. Und gleichzeitig kann sie aber eben daran auch zerbrechen. Das müssen wir uns auch klar machen. Und das passiert auch sehr häufig, weil, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass jedes Mal, wenn ich Paare frage, wann haben die Schwierigkeiten denn angefangen, sagen sie immer das Gleiche. Sie sagen, als die Kinder kamen. Und das ist doch eigentlich traurig, weil das ist doch ein schönes Ereignis eigentlich.
Also es lohnt sich wirklich, dahin zu schauen und auch neue Sachen zu erlernen. Und die Paarbeziehung aktiv vertiefen, im Gespräch zu bleiben.
Genau, und es lohnt sich auch, Hilfe zu holen. Und es lohnt sich auch, die Zeit dafür zu nehmen. Und das ist, glaube ich, so der Kern, dass man die Zeit nehmen muss, die wirklichen Gespräche zu führen, die nötig sind. Also die Paare sprechen ja bestimmt viel, aber sie sprechen vielleicht dann über dieses nicht. Und das wäre so hochrelevant, um sich gut vorzubereiten auf eine Phase, die so allgemein ja so als Glück immer noch verkauft wird, ja, ist ja auch ein Glück.
Ja, und das ist ja auch wirklich unglaublich, dass sich das in unserer Gesellschaft so lange hält, obwohl doch alle erleben, wie herausfordernd die erste Zeit mit Baby ist. Diese Aussagen, ach, genießt es doch, jetzt habt ihr es doch einfach nur schön mit einem Baby.
Ganz genau.
Und wie Sie gesagt haben, es ist schon auch wichtig, wir müssen das nicht alles alleine schaffen. Wir können uns Hilfe holen. Nicht nur, wer kocht uns was im Wochenbett, sondern wir können uns auch Hilfe holen und zu Beratungsstellen gehen, zu einer Paartherapeutin und unsere Kommunikation unterstützen lassen.
Ja, wir machen ja auch irgendwie einen Check unserer Heizung, unseres Autos und aller möglichen Geräte. Warum denn nicht unsere Beziehung einmal im Jahr eine 90-minütige Paarsitzung schenken? Das wäre auch mal übrigens ein tolles Geschenk. Dann kann man mal wieder gucken, sagen wir mal, wo stehen wir eigentlich, was brauchen wir? Und unter so einer Begleitung in einem sicheren Rahmen ist sehr viel mehr an Qualität und Tiefe möglich des Austauschs, als wir das sonst machen, weil wir haben oft so Kommunikationsmuster entwickelt, die da bestimmte Themen auch ausgrenzen. Es gibt viel mehr im Internet auch, wo man eben nicht raus muss aus der Wohnung. Es gibt tolle Podcasts wie dieses zum Beispiel oder es gibt tolle auch Online-Beratungsmöglichkeiten. Ich habe auch viele Paare, die sitzen zu Hause, die Kinder sind im Bett und die berate ich online. Die müssen dann gar nicht vor die Tür. Also ich will nur sagen, da hat sich so viel an Angebot zum Guten entwickelt, das nicht zu nutzen. Das wäre doch schade, ja.
Das stimmt. Frau Tiedemann, was ist Ihnen wichtig, zusammenfassend den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitzugeben?
Jedes Paar, jeder Mensch ist einzigartig, zum Glück noch. Das können wir nicht abdecken. Ich glaube, wenn allgemein die Botschaft angekommen ist, A, anzuerkennen, dass es eine schwierige Zeit ist, B, sich gegenseitig anzuerkennen, was jeder leistet, und C, sich Hilfe zu holen, und schließlich auch diesen Anspruch auf Perfektion hinter sich zu lassen, dann haben wir schon ganz viele zentrale Punkte gut erfasst.
Und dann kommen die individuellen Themen ja noch dazu.
Das ist natürlich oft der Fall, gerade dann, wenn zum Beispiel ist die Herkunftsfamilie, inwieweit die auch hineindrängt und ihre Vorstellungen mit hineinträgt. Und wie wichtig es ist, das muss ich dann doch noch platzieren, dass der Mann in dem Fall, wenn es jetzt an seiner Familie kommt, sich an die Seite der Frau stellt und das Paarsystem schützt und die Abgrenzung zu den Eltern vollzieht, weil das kann nämlich nicht die Frau für ihn tun. Und wenn sie es tut, dann verbrennt sie fürchterlich die Finger. Also da finden oft noch spät im Alter von 40 oder wie alt sie dann sind, die sogenannte verspätete, nachgeholte Ablösungsprozesse vom Elternhaus statt. Da müssen Grenzziehungen stattfinden, die bis dato nicht nötig waren, aber jetzt ganz relevant sind. Und wenn sie nicht geschehen, belasten sie die Partnerschaft auch enorm.
Ja, Frau von Tiedemann, ich bedanke mich an dieser Stelle jetzt ganz herzlich bei Ihnen für das hochinteressante Gespräch. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch die Info, dass wir interessante Buchtipps und auch Links bei dieser Episode wieder verlinkt haben. Das war Kleines Wunder, große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.